Deutschlandfunk, Information und Musik.
Vor 75 Jahren, am 17. Juli 1945, begann die Potsdamer Konferenz, mit der die Alliierten Europa neu ordnen und Deutschland entnazifizieren und demokratisieren wollten. Grenzen mussten geklärt werden und damit auch, wie man mit den vielen Flüchtlingen umgehen sollte. Über die weitreichenden Folgen der Potsdamer Konferenz habe ich mit Manfred Görtemarker gesprochen, Historiker an der Universität Potsdam. Potsdam hatte man damals ausgewählt, weil Berlin weitgehend zerstört war und zumindest die Schlösser in Potsdam noch intakt. Die Innenstadt war kurz vor Kriegsende ebenfalls zerstört worden. Schloss Zizilienhof war der Wohnsitz des Kronprinzen Wilhelm von Hohenzollern, also ein symbolträchtiger Ort, der sowohl für den Militarismus, für das Preußentum als auch für den Nationalsozialismus stand. Hitler und Göring zum Beispiel waren zu Gast beim Kronprinzen. Ich habe Manfred Görtemarker gefragt, wie stark dieses Symbol, das nun diese Drei-Mächte-Konferenz hier tagte, eigentlich war.
Also die Auswahl dieses Ortes hatte im Wesentlichen praktische Gründe, wie Sie bereits gesagt haben. Es ging nicht nur darum, dass man einen Ort suchte, der unzerstört war, sondern er musste auch relativ leicht abzusichern sein. Und man brauchte natürlich für die Delegationen der drei beteiligten Länder erhebliche Villenkolonien, Arbeitsräume und so weiter. Und die waren eben vor allen Dingen in Babelsberg sehr gut zu finden. Der historische Ort selber spielte für die Konferenz eigentlich keine Rolle mehr. Es ging eigentlich um diese praktischen Fragen. Und deswegen entschied man sich letztlich für Zizilienhof, weil ein entsprechender Ort in Berlin nicht zu finden war.
Was war das für eine Konstellation, die sich da getroffen hat? Also wir haben da Stalin als erfahrenen Kriegsdiktator, um es mal so einzuordnen, dann einen neuen amerikanischen Präsidenten. Beide sind noch in Asien in den Krieg involviert. Dann der englische Premier Churchill, der die Konferenz mittendrin verlassen wird, weil er abgewählt wurde. Ihm folgte Clement Attlee. Wie muss man sich das psychologisch vielleicht auch vorstellen?
Naja, die große Konstante dieser Konferenz war natürlich Stalin, der sowohl in Teheran als auch in Jalta dabei gewesen war. Churchill war zwar auch dabei gewesen, war aber inzwischen bereits abgewählt worden und ahnte das auch. Der beteiligt sich kaum an den Diskussionen, anders als Stalin, der das ja auch macht. Und was dann noch interessant ist, dass Stalin ja den Vorschlag machte, Truman zum Vorsitzenden dieser Konferenz zu wählen, was dann auch geschah, sodass also ein völlig unerfahrener amerikanischer Präsident den Vorsitz führte. Also eine ganz eigenartige Konstellation, die letztlich dazu hätte führen können, sage ich mal, dass die Sowjetunion hier im Vorteil gewesen wäre. Allerdings zeigen die Protokolle auch, dass Truman eine erstaunlich gute Rolle dort spielte. Er war sehr gut vorbereitet und hat im Grunde für die Nachkriegsordnung auf dieser Konferenz wesentliche Weichen gestellt. Also insofern ist Trumans Rolle kaum hoch genug einzuschätzen.
Aber er hatte natürlich auch, und das war sicherlich sein großer Vorteil, ein, ich will es jetzt mal so formulieren, Ass im Ärmel. Also er wusste, dass der Atombombentest positiv verlaufen war und dass er die Atombombe einsetzen würde können.
Ja, das ist richtig, aber hier müssen wir vorsichtig sein. Wir dürfen die Geschichte nicht von hinten betrachten, sondern müssen sie von vorne sehen. Der Atombombentest war erfolgreich gewesen, die Bombe war aber noch nicht eingesetzt worden. Man wusste also nicht genau, welche Wirkung sie haben würde. Es kam hinzu, dass die Sowjetunion natürlich über dieses Projekt Manhattan, wie es ja hieß, unterrichtet war durch einen Spion. Insofern war dann die Mitteilung Trumans an Stalin während der Konferenz, dass der Test erfolgreich war, für Stalin eigentlich nur Anlass, seinen Leuten mitzuteilen, dass man jetzt die eigenen Anstrengungen, die Bombe ebenfalls zu entwickeln, intensivieren solle. Aber welche Wirkungen das haben würde, Hiroshima, Nagasaki, das ließ sich zum Zeitpunkt der Konferenz noch gar nicht absehen. Insofern ist es eben auch interessant, dass während dieser Konferenz Truman großen Wert darauf legt, die Sowjetunion zum Kriegseintritt gegen Japan zu bewegen, was auch geschieht. Denn man ging nicht davon aus, dass der Krieg gegen Japan schnell gewonnen werden könnte und man schätzte sogar, dass bis zu 500.000 Amerikaner im Kampf gegen Japan noch fallen würden. Insofern spielt die Atombombe eine geringere Rolle, als es im Nachhinein der Fall zu sein schien.
Jetzt wurde sehr viel entschieden auf dieser Konferenz, was weitreichende Folgen hatte. Welche Linien sehen wir denn von 1945 bis heute, die immer noch Wirkung zeigen?
Also es gibt zwei Ergebnisse dieser Konferenz, die ich für ganz entscheidend halte. Eigentlich sogar drei. Das erste ist, dass die Oder-Neiße-Grenze hier wirklich fixiert wird und zwar ohne Beteiligung der Engländer.
Churchill wollte eine andere Grenze.
Naja, wir wissen es nicht genau, aber Churchill ist zum Zeitpunkt, als diese Entscheidung fiel, gar nicht anwesend. Der ist nämlich zurückgefahren nach England, um das Ergebnis der Wahlen entgegenzunehmen. Und während Churchill also abwesend ist und später durch Clement Attlee ersetzt wird, entscheiden Stalin und Truman dann über die Festlegung der polnischen Westgrenze. Und sie tun dies mit einem ganz wichtigen Aspekt. Die Grenze wird festgelegt, aber gleichzeitig stimmen die Russen zu, dass die Reparationen aus der jeweils eigenen Zone entnommen wird. Also ist das ein Grenzreparationskompromiss, der einerseits die polnische Westgrenze fixiert, andererseits aber dazu führt, dass den Amerikanern und Briten und auch den Franzosen letztlich in den Westzonen freie Hand gelassen wird, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Und das öffnet sozusagen die Tür für den späteren Marshallplan. Das zweite wichtige Ergebnis ist dann aber tatsächlich, dass die deutsche Frage in Potsdam offen gehalten wird. Das, was wir 1990 erlebt haben mit den 2+4-Verhandlungen und der Wiedervereinigung, wäre nicht möglich gewesen, wenn man sich in Potsdam hier anders entschieden hätte. Anders als auf der Konferenz von Teheran, wo man noch eine Fünfteilung oder Zweiteilung Deutschlands ins Auge gefasst hatte, wird hier entschieden, dass Deutschland als Einheit, als wirtschaftliche Einheit erhalten bleiben muss. Man einigt sich deswegen darauf, Zentralverwaltungen einzurichten, die also die ganzen technischen Dinge erledigen sollen. Und man lässt die deutsche Frage tatsächlich offen. Und das ist entscheidend, eine entscheidende Voraussetzung, zumindest in juristischer Hinsicht, für den Beginn der 2+4-Verhandlungen 1990. Die dritte Entscheidung ist dieser Reparationskompromiss. Der ist zu trennen von der Grenzfrage, ist aber eng damit verknüpft. Aber diese Reparationsfrage ist von eminenter Bedeutung. Und zwar vor allen Dingen für die westliche Seite, für die Amerikaner, weil bis dahin die Sowjetunion darauf gedrängt hatte, an der wirtschaftlichen Entwicklung in den westlichen Teilen Deutschlands insofern zu partizipieren, als man eben vor allem Reparationen aus dem Ruhrgebiet erhalten wollte. Und dadurch, dass man durch diesen Kompromiss mit der Grenzfrage die Reparationsfrage zugunsten der Amerikaner gewissermaßen entscheidet, wird das eben tatsächlich zu einer amerikanisch-sowjetischen Entscheidung. Damit beginnt im Grunde sozusagen das amerikanische Engagement für den Wiederaufbau Westeuropas und letztlich eben auch für den Marshallplan, auch wenn man das zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß. Aber das Offenhalten der deutschen Frage wie auch der wirtschaftlichen Entwicklung ist für aus westlicher Perspektive von eminenter Bedeutung und man überlässt damit der Sowjetunion gewissermaßen den östlichen Teil Deutschlands, die spätere DDR. Und damit ist die Teilung Deutschlands letztlich eben auch vorgezeichnet. Denn dass man sich nicht wird einigen können in zentralen Punkten, das war während der Konferenz von Potsdam auch schon sehr deutlich.
Wenn wir uns das Verhältnis Deutschlands zu Russland heute anschauen, können wir da auch Verbindungslinien ziehen? Ich frage das deswegen, weil es tatsächlich in Regierungskreisen auch heißt, dass es eine neue Phase russischer Beeinflussungsaktivitäten gibt.
Also die damalige Sowjetunion hat natürlich diesen Zweiten Weltkrieg doch sehr zwiespältig erlebt. Einerseits hat man wahnsinnige Opfer bringen müssen, um gegen Hitler-Deutschland zu bestehen. Auf der anderen Seite hat dieser Zweite Weltkrieg der Sowjetunion die Schleusen geöffnet für den Einfluss in Mittel- und zum Teil sogar in Westeuropa. Und dass die Sowjetunion sich dann 1989, 90, 91 dann im Grunde wieder zurückziehen musste, also diese ganzen militärischen Errungenschaften aufgeben musste, das war natürlich psychologisch gesehen ein schwerer Verlust. Insofern ist die Sowjetunion natürlich daran interessiert gewesen, seinerzeit diesen Einfluss aufrechtzuerhalten, vielleicht sogar noch zu erweitern. Und das heutige Russland ist natürlich auch ein Imperium und muss ein Interesse daran haben, mit Westeuropa in Beziehungen zu treten, die für Russland freundlich sind. Insofern verwundert einen das überhaupt nicht. Das ist reine Großmachtpolitik, wie auch das alte Russland, das zaristische Russland, sie immer betrieben hat, sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Osten bis hin zu Wladiwostok und natürlich auch gegenüber dem Westen. Und diese Entwicklung war eben unterbrochen durch den Kalten Krieg und vor allen Dingen nach 1989, 90, als Russland sich dann zurückziehen musste. Aber dass das Ende der Geschichte ist, das kann man nicht glauben. Russland heute ist natürlich interessiert daran, mit Westeuropa wieder ins Gespräch zu kommen und vielleicht sogar auch eine beherrschende Rolle zu spielen. Das hängt dann nicht zuletzt von Europa ab, wie man diese Rolle selber eben auch versteht. Aber man muss sich über diese Gesetze der Machtpolitik, der Realpolitik im Klaren sein.
Jetzt waren 14 Millionen Menschen auf der Flucht. Es wurde auf der Konferenz beschlossen, dass der Transfer von Deutschen in den östlichen Gebieten human und geordnet geschehen sollte. Das war eigentlich ja von vornherein klar, dass das nicht möglich sein wird, weil die Deutschen eben einen brutalen Vernichtungskrieg im Osten geführt haben. War das trotzdem nicht anders zu lösen?
Naja, es hat ja im Grunde eine Westverschiebung Polens erst einmal stattgefunden. Das betrifft ja den wesentlichen Teil dieser 12 bis 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen. Und diese Westverschiebung Polens war natürlich nicht erst in Potsdam, da ist es zwar beschlossen worden endgültig, aber es war natürlich auch vorher schon klar, dass es eine solche Westverschiebung geben würde, weil die alte polnisch-russische oder polnisch-sowjetische Grenze durch den Frieden von Riga 1921 etwa 200 Kilometer nach Osten verschoben worden waren. Und Stalin war bestrebt, diese Ostverschiebung Polens rückgängig zu machen. Das hat er von vornherein in allen Besprechungen mit den Westmächten erklärt. Und insofern war es vollkommen klar, dass Polen für die Verluste im Osten dann im Westen entschädigt werden würde auf Kosten Deutschlands. Und das hatte logischerweise dann Bevölkerungsverschiebungen in großem Maßstab zur Folge. Die Frage war nur, ob das eben einen ordinary resettlement sein würde, eine ordentliche Umsiedlungsaktion oder ob das eben tatsächlich weiterhin mit Gewalt geschehen würde. Das ist so eine Frage, die lässt sich natürlich in solchen schwierigen Zeiten nur sehr bedingt regeln. Und man hat da in Gestalt von Churchill zwar auf der Konferenz immer wieder darauf bestanden, dass es eben tatsächlich vernünftig, humanitär oder wie auch immer verlaufen sollte. Aber als Churchill abberufen war und nicht mehr zurückkehrte zur Konferenz, da hat man sich zwar auf diesen Formelkompromiss geeinigt, eine Umsiedlung. Aber letztlich war allen klar, dass es keine vernünftige Umsiedlung sein würde, sondern dass das mit schweren humanitären Belastungen verbunden sein würde. Das, was Stalins Rolle betrifft, ist eigentlich ganz klar, dass das wirklich nüchterne, kalte Machtpolitik war. Das haben natürlich die Deutschen zu spüren bekommen. Wobei man eben aber auch sagen muss, dass die Deutschen selbst natürlich diesen Krieg vom Zaun gebrochen haben. Und das hatte eben dann große Konsequenzen, vor allen Dingen für die Menschen, die im Osten lebten. Und das war dann eben nicht humanitär zu machen, sondern es war dann eben mit großen, großen Verlusten an Leben und materiellen Gütern verbunden.
Der Historiker Manfred Görtemarker über die Potsdamer Konferenz und deren Folgen für das 20. Jahrhundert bis heute.